mein erster Arbeitstag, der war am 16. Oktober 1967. Da bin ich um 9 Uhr beim Empfang hereingegangen, um mich beim damaligen Chef vorzustellen, beziehungsweise nicht vorzustellen, sondern zu melden, um dann dienstmäßig zu beginnen. Das hat begonnen dann einmal das Haus kennenlernen und dann in weiterer Folge halt mit älteren Kollegen hier eigentlich Learning by Doing zu machen, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine Ausbildung in Österreich gegeben hat und daher ist es nur mit Learning by Doing, war das möglich.
Wieso hat es dich interessiert überhaupt, Tontechnik zu machen? Was hast du für einen Zugang gehabt dazu?
Ich habe es spannend gefunden eigentlich. Anlass war eigentlich, dass ich über einen Freund Kontakt bekommen habe, überhaupt einmal mit dem ORF. Und ich ja nach der HTL-Matura und dem Bundesheer ja auch ohnehin einen Job gesucht habe und zu diesem Zeitpunkt dann einmal kurz bei der Post beschäftigt war. Und es hat sich dann nur unmittelbar ergeben, dass ihm dann ab 16. Oktober hier ein Arbeitsverhältnis im Rundfunk stattgefunden hat, weil ja 1967 ab 1. Oktober Ö3 begonnen hat zu senden und damit ganz einfach ein Personalbedarf bestanden hat, weil bis zum 1. Oktober hat es ja nur die Regionalprogramme gegeben. Und durch diese Innovation von Ö3 war plötzlich Personalbedarf natürlich vorhanden, weil ja zu diesem Zeitpunkt ja natürlich Sendungen nur stattgefunden haben mit Tonmeister und Moderator.
Jetzt hast du in den 42 Jahren und 15 Tagen deiner Laufbahn hier im Haus ja auch einige technische Erneuerungen miterlebt und mit durchgezogen.
Ich habe eigentlich anhand der Jahre eine totale Umstellung hier miterlebt. Ich habe begonnen, wie es noch Bandmaschinen und normale Plattenspieler und schwarze Scheiben gegeben hat. Wir haben hier die Sendungen mit Bandmaschinen, mit normalen Plattenspielern abgewickelt. Und dann langsam, und wir haben auch nur damals zwei Stunden pro Tag, einmal Vormittag, einmal Nachmittag, was wir dann sensationellerweise in Stereo gespielt haben, weil bis dahin wurde ja nur in Mono gesendet. Und ja, dann hat sich die Entwicklung natürlich ergeben, dann kann man als nächstes wurden dann praktisch CDs eingesetzt, wobei hier immer noch rein analoge Technik verwendet wurde und in den 80er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, müsste das 1984, glaube ich, gewesen sein, entstand hier im Hause der erste digitale Regieplatz überhaupt des ORFs und meinen Erinnerungen nach auch der erste rein digitale Platz in ganz Österreich, der im Hörspielstudio damals installiert wurde. Und da bin ich dann voll konfrontiert worden mit der Digitaltechnik und dann ist die Entwicklung eigentlich laufend weitergegangen, weil wir haben dann zwar noch immer auf Bandmaschinen, auf Tonbandmaschinen mit sogenannten Schnürsenkel produziert, aber in weiterer Folge hatten wir dann eine mehrkanalige Digitalmaschine, Bandmaschine und die Folge ging dann weiter, bis wir dann rein auf Harddisk-Systeme umgestiegen sind. Parallel wurde dann im Haus ein Serversystem installiert, wobei dann Sendungen bereits dann am Server, also rein digital, ohne Tonbänder produziert wurden, bis zum heutigen Stand, wo eigentlich ja Tonbandmaschinen nur noch insofern im Haus vorhanden sind, dass man sie als Zuspielmaschinen benutzen kann, wenn es hier Produktionen gibt, die noch nicht im digitalen Archiv archiviert sind und daher vom Tonband abgespielt werden müssen.
Und du hast vorher das RP4 erwähnt, also das digitale Hörspielstudio, und es gab doch 1990 ein Kunstradioprojekt, das RP4 einfach heißt, Beispiele österreichischer Radiokunst.
Und wie seid ihr da vorgegangen?
Das war eigentlich das erste Großprojekt, das wir durchgeführt haben für das Kunstradio hier im Hause. Die Idee war damals von der Heidi Grundmann, dass man Künstlern aus der gesamten Palette dazu animiert hat, dass sie Radioarbeiten für das Kunstradio machen. Hier ging die Palette von bildenden Künstlern, von Bildhauern über Elektroniker, über Komponisten, reine Literaten, denen hier die Möglichkeit in diesem Projekt geboten wurde, dass sie eine Komposition für das Kunstradio herstellen. Und von diesen 8 Künstlern hat jeder auch nach seinem Gefühlen her, auch von der Länge her, eine Produktion gemacht. Mit denen habe ich eine Produktion gemacht, die dann letzten Endes in einer CD-Box alle diese Produktionen den Niederschlag gefunden haben. Wobei es dann für mich die schöne Arbeit war, dass ich ebenfalls in dieser CD-Box eine Produktion entwickeln konnte, wobei ich aus sämtlichen anderen Produktionen eigentlich dann eine Gesamtproduktion produziert habe und gemischt habe und entwickelt habe. Und ja, diese CD-Box, das war eigentlich, ist bei den Künstlern, war das damals eine Sensation eigentlich, wenn ich nur an den Bechtolf denke, ein Vorarlberger bildender Künstler, der sonst eigentlich immer nur mit Steinen zu tun hatte und plötzlich war er konfrontiert damit, die Möglichkeiten von Ton, vom Radio hier auszunutzen. Und da haben etliche dieser Künstler doch wirklich Spaß daran gefunden, sich in einem ganz anderen Medium praktisch zu präsentieren.
Aber das heißt, bei diesem Projekt RP4 ist es wahrscheinlich so abgelaufen, dass ihr, also seitens der Technik, die Künstler erst einmal bekannt gemacht habt damit, was man überhaupt tun kann, oder? Was für technische Möglichkeiten es gibt.
Das ist richtig. Hier war es vor allem einmal die Aufgabe, quasi eine Symbiose mit dem Künstler herzustellen, eine Arbeitsbasis mit dem Künstler herzustellen und ihnen zu zeigen, einmal, weil ja hier fast alle hier nie etwas jetzt rein auf dem akustischen Sektor zu tun hatten, sie heranzuführen, welche Möglichkeiten sie in diesem Medium haben. Und ja, es war durchaus eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Im Vorlauf von dem Ganzen hat es einen Workshop gegeben mit den Arsenie, wo wir gemeinsam, jetzt er von der künstlerischen Seite, ich von der technischen Seite, den Künstlern einmal gezeigt hat, was prinzipiell möglich ist, hier zu machen, wo sie dann aufgrund dieses Workshops dann ihre Konzepte entwickelt haben. Ja.
Die erste große Live-Produktion war das Landscape Soundings von Bill Fontana 1990.
Die Landscape Soundings war natürlich das größte Projekt in der ganzen Zeit, das Gemeinschaftsprojekt mit den Wiener Festwochen, wo es mir gelungen ist, gemeinsam mit dem Bill Fontana praktisch die Töne aus der Hainburger Au auf dem Platz zwischen den beiden Museen, dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum, hier zu übermitteln, zu übertragen, was in der damaligen Zeit doch logistikmäßig nicht so einfach war, weil wir vor der Aufgabe gestanden haben, dass wir 12 einzelne Mikrofonleitungen aus der Hainburger Au in das Funkhaus transportiert haben, was nur mittels den unternehmenseigenen Richtfunk möglich war, wo wir vom Kornspeicher, in der Nähe praktisch auf den Kallenberg übertragen haben und von Kallenberg dann auf den Marie-Theresien-Platz und wo wir im Museum dann die Signale verarbeitet haben und diese wieder Lautsprechern, die zwischen den Museen positioniert waren, zugeführt haben. Und damit wirklich die Au auf diesen Platz wirklich transferiert haben. Was zur Folge hatte, dass als einschneidendes Erlebnis dieses Projektes, dass herrliches Wetter war in Wien, nur in der Au ist ein Gewitter aufgezogen. und es hat zu donnern begonnen. Und die Leute, die teilweise in der Wiese gelegen sind, um sich ganz einfach diese Atmosphäre sich anzuhören, erschreckt eigentlich aufgesprungen sind, weil sie geglaubt haben, das Gewitter ist in Wien, sie haben nur am Himmel keine Wolke gesehen.
Das sind dann schon immer so Grenzen der Möglichkeiten, die immer wieder überschritten wurden, oder? Mit so Großprojekten, wo man wirklich Neuland betritt.
Das haben wir im Kunstradio ja immer versucht, dass wir hier Dinge eigentlich zum ersten Mal ausgereizt haben, die mittlerweile durchaus in das Alltagsleben des Hörfunks übergegangen sind. Wir haben eben hier versucht, diese Töne zu übertragen hier ins Funkhaus. Wir haben in späterer Folge die erste ISDN-Leitung aufgebaut, wenn ich mich richtig erinnere, von Helsinki nach Linz während der Ars Electronica, die wir dann auch auf Sendung gebracht haben. Mittlerweile sind die ISDN-Leitung der Standard und mittlerweile ist die Diskussion, wie lang gibt es überhaupt ISDN-Leitungen, wann geht man hier bereits zum nächsten Medium über.
Und dein Verhältnis mit den Künstlern, wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, mein Verhältnis zu den Künstlern war bei allen Produktionen, würde ich sagen, ein optimales. Ich habe mit sehr, sehr vielen Künstlern während den Produktionen durchaus auch Freundschaft geschlossen. Wir haben durchaus auch private Kontakte gehabt, weil ich versucht habe, immer auf die Künstler einzugehen und sie animiert habe, sie sollen ihre Vorstellungen, die sie haben, möglichst präzise, bildhaft rüberbringen, und ich habe die versucht, dann die Vorstellungen rein akustisch umzusetzen.
Ist das dann auch ein kreativer Akt? Also würdest du auch sagen, dass du künstlerisch beigetragen hast? Das ist eine schwierige Frage, weil es ist eigentlich so eine Definitionsfrage.
Aber das ist sicher ein kreativer Akt, weil es ja immer in enger Zusammenarbeit mit den Künstlern geschehen ist. Und eigentlich die Umsetzungsart lag ja auf meiner Seite. Und da musste man, um den Künstlern das zu bieten, was sie sich akustisch vorgestellt haben, war das durchaus eine spannende, kreative Angelegenheit. Ja.
Und kannst du dich noch erinnern, wer die ersten Künstler oder Künstlerinnen waren, mit denen du gemeinsam für Kunstradio gearbeitet hast? Kannst du dich erinnern?
Das ist sicher an erster Stelle dann beim Projekt RB4 der Bechtolf als Bildhauer, da Seni Jovanovic, mit dem ich ja einige Produktionen doch im Anschluss für das Kunstradio gemacht habe. Und dann, also nach dem Projekt RB4, sicher als Highlight damit die Zusammenarbeit mit dem Bill Fontana, mit dem ich jetzt noch praktisch ein freundschaftliches Verhältnis verbindet und mit dem ich ja in der Zwischenzeit eine Vielzahl von spannenden Projekten eigentlich durchgeführt habe, weil wir uns auch rein die Chemie zwischen uns gestimmt hat und letzten Endes der Bill sich in manchen Dingen sogar voll auf mich verlassen hat, dass ich ihm das umsetze, was er sich vorstellt.
Das war ja auch so bei dem Zeitgleich-Projekt, wo Bill Fontana auch beteiligt war, wo du aber nicht nur das Bill Fontana-Projekt also auch umgesetzt hast, sondern nachher auch die Aufnahmen gemacht hast. Und das war eine große Ausstellung zeitgleich in einem alten Salzmagazin in Hall in Tirol. Und der Gerhard hat dann diese Abstimmung zwischen den 11 Sound-, Licht- und Toninstallationen gemacht.
Ja, das war eines der spannendsten eigentlich Projekte im alten Salzmagazin in Hall in Tirol, wo wir praktisch das gesamte Gelände zur Verfügung hatten und hier, wie viel waren es denn, 8 verschiedene Künstler tätig waren und jeder in einem anderen Raum eigentlich eine Installation aufgebaut hat, wobei die Installation vom zum Beispiel von Bill Fontana waren tiefe Meerestöne, und ich habe den Bill nie in Hall in Tirol getroffen, weil der Bill hat mir nur das Material übermittelt und ich habe ihm eigentlich die Installation dort gebaut, und meines Wissens hat das das, was der Bill dann gehört hat, war eigentlich voll das, was er sich gewünscht hat. Es war eine sehr spannende Geschichte, vor allem in Bill seine Produktion, weil hier haben wir tiefe Meerestöne eben gespielt. Und über eine Tube, das ist ein röhrenförmiger Basslautsprecher. Und über diesen Basslautsprecher haben wir zum Schutz quasi eine Holzbank gebaut, so in U-Form. Und während des Laufens der Ausstellung sind auf dieser Bank laufend Leute gelegen, weil durch das Anregen dieses Basslautsprechers hat nämlich auch diese Bank leicht vibriert und haben viele sehr spannend gefunden. Und ich habe sowohl sämtliche Installationen in Hall in Tirol aufgebaut in den einzelnen Räumen, als auch dann habe ich die Aufgabe gehabt, hier für die Ausstellungsbesucher mehr oder weniger einen durchgehenden Klang, wenn Sie durch die Ausstellung gehen, einen durchgehenden Klang zu erzeugen, einen fließenden Übergang von einer Installation in die nächste, was mir, glaube ich, damals sehr gut gelungen ist und wo es eben, wie die Abstimmung hier fertig war, einen Rundgang durch diese Ausstellung gegeben hat, den wir auf Kunstkopf aufgenommen haben, und diese Aufnahme dann auch auf CD herauskam und man eigentlich wirklich nachvollziehen konnte, diese ganze Soundausstellung.
Und was sicher auch ein großes Projekt war unser 10-Jahres-Fest Recycling the Future. Da haben wir auch das ganze Haus zum Klingen gebracht.
Hier haben wir wirklich das Funkhaus vom Foyer weg bis in die tiefsten Kellerräume, die ehemalige Hallräume waren, haben wir hier bespielt und auch da hat es sehr, sehr viele spannende Projekte gegeben. Ich gebe zu, ihr müsst mich jetzt wirklich damit intensiv jetzt beschäftigen oder Unterlagen oder Grundlagen oder Aufnahmen studieren, um mir das ganz gesamte Projekt jetzt wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Jetzt müssen wir dann aufhören. Die Studiezeit ist um.
Naja, dann machen wir Schluss.
Ja, und Herr Wieser, so ein Resümee, einen Satz.
Ein Resümee in Bezug auf das Kunstradio. Das waren von Anfang an sehr spannende Projekte, die wir hier durchgeführt haben. Etliche Dinge konnten wir, weil sie auf der Kunstradioschiene waren, durchaus experimentell beginnen, die dann eigentlich in den Alltagsbetrieb langsam aber sicher eingeflossen sind. Den Ruf hatten wir, die Heidi Grundmann und ich, hatten wir durchaus als die Spinner des Rundfunks oder des Funkhauses, eben weil wir hier viele Dinge versucht haben, das durchaus für den Normalverbraucher haarsträubende Experimente waren, die wir hier durchgeführt haben.
Danke fürs Gespräch.
Danke sehr.
Ich danke auch.